Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir mal einen Blick hinter die Kundenkulissen werfen, wenn Agenturen präsentieren. Und dazu bin ich mit Dr. Miriam Jentschke verabredet. Hallo Miriam.
Hallo.
Du warst bis vor kurzem Global Head of Brand Management bei Siemens Hausgeräte, bist jetzt Gründerin von Fole Fair, einer Beratung für Marken und Agenturen, um agiler, effektiver und kundenorientierter zu werden. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir, weil du ja noch relativ stark in diesem Praxisthema bist, aber frei reden kannst. Und das nutzen wir jetzt mal aus. Und wer mehr von Miriam wissen möchte, der gucke doch bitte und kaufe sich bitte ihr Buch Die Agentur Kundenbeziehung erfolgreich durch Perspektivwechsel. Das hat sie zusammen mit Cornelia Kunze geschrieben. Wenn wir uns über eine Präsentation unterhalten, die eine Agentur vor einem Kunden oder sagen wir mal vor einem potenziellen Kunden führt, müssen wir uns ja erstmal darüber unterhalten, wer sitzt denn da überhaupt in so einer Runde?
Ich glaube, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und auch von Aufgabenstellung zu Aufgabenstellung. Üblicherweise findest du aber recht unterschiedliche Leute da. Leute, die eher operativ arbeiten, Leute, die eher strategisch arbeiten, unterschiedliche Hierarchieebenen, Sales, Product Management, dann die, die im Kern für die Marke verantwortlich sind, Brand Management, Communications. Es hängt sehr stark eben auch von der Aufgabenstellung ab. Ich meine, glaube ich, Quintessenz ist, es ist selten nur eine einzelne Person, sondern, und das ist, glaube ich, eine der Kernherausforderungen bei der ganzen Sache, es sind immer mehrere Personen, die man dann glücklich machen muss.
Es sind ja mehrere, das ist schon mal eine Herausforderung, aber es sind auch Leute mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Charakteren. Das heißt, ich muss eigentlich als Agentur dafür sorgen, dass ich erstmal, bevor ich in so ein Meeting reingehe, wenn ich weiß, wer denn da teilnimmt, dass ich mir erstmal Gedanken darüber mache, was sind denn das für Leute, oder?
Ja, absolut. Also vielleicht bis zur persönlichen Ebene werde ich vielleicht jetzt nicht vordringen können, aber ich kann mich auf jeden Fall vielleicht versuchen, in die Leute reinzuversetzen und mir schon denken, dass jemand aus dem Sales andere KPIs hat als jemand aus dem Brandmanagement. Und zumal ja auch man von Unternehmensseite die Transparenz geben sollte, ja, und sagen sollte, wer ist denn da überhaupt dabei, was sind die unterschiedlichen Entscheider, und wenn ich es natürlich richtig gut mache, dann habe ich auch den Entscheidern noch unterschiedliche Zielsetzungen zugeordnet, also habe eben wirklich volle Transparenz für die Agentur.
Wenn die Runde jetzt eher kleiner ist und da sitzt auch noch ein Einkäufer dabei, ist es ja für Agenturen immer relativ schwer rauszufinden, ist es jetzt ein einkaufsgetriebene Veranstaltung oder sucht man wirklich eine neue Agentur? Also will man nur mal den besseren Preis auschecken oder ist man auf der Suche nach einem neuen Partner? Wenn diese Runde kleiner ist, liegt dann die Gefahr nahe, dass es einkaufsgetrieben ist oder ist es zu kurz gehopst?
Das ist, glaube ich, zu kurz gehopst. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt an der Größe des Entscheiderkreises festmachen. Klar, je mehr Entscheider involviert sind oder je höher die Hierarchieebene, desto wichtiger ist die Entscheidung und desto eher ist das auch ein Hinweis, dass es eben nicht nur eine einkaufsgetriebene Entscheidung ist, wo man mal Preise vergleicht, weil sonst würden sich die Leute ja nicht die Zeit nehmen. Da hast du natürlich recht. Andererseits würde ich eher sagen, die Inhalte geben Aufschluss darüber, ob es eher eine reine Einkaufsgeschichte ist, die ich dort in einem Briefing finde. Also wenn ich jetzt überlege, standardisierte Aufgaben, Reinzeichnung, falls es sowas überhaupt noch gibt, oder solche Dinge, wo es darum geht, viele Assets schnell zu produzieren. Ich glaube, dort läuft man immer sehr stark in die Falle der Vergleichbarkeit, wenn ich es mal so nennen darf, oder eben auch wirklich dahin, dass es eine einkaufsgetriebene Entscheidung ist.
So, wenn jetzt diese Runde irgendwie, ich sag jetzt mal, aus einem halben Dutzend Personen besteht oder noch mehr, das ist jetzt mal egal, nehmen wir mal dieses halbe Dutzend, habe ich ja im Prinzip zwei Optionen, um dort zu präsentieren. Ich kann versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, also die Mitte gewinnt, würde ich es mal so bezeichnen, oder ich gehe dort mit polarisierenden Ideen rein, mit polarisierenden Vorschlägen. Was wäre dein Vorschlag? Was spricht für welche Vorgehensweise?
Natürlich will man als Kunde ja immer begeistert und inspiriert werden. Das ist ja einer der Gründe, weshalb man überhaupt mit externen Partnern auch zusammenarbeitet. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass ich irgendwie auch ein bisschen polarisiere über meine Ideen. Ja? Auf der anderen Seite, also über die Inhalte, auf der anderen Seite auf so einer menschlichen Ebene, das hatten wir auch schon mal angesprochen, auf einer menschlichen Ebene muss ich natürlich schon versuchen, es irgendwie allen recht zu machen. Mhm. Ja? Also wenn ich da zu sehr polarisiere, dann ist es, glaube ich, relativ schwierig, da reinzukommen. Ja? Ich habe die Situation aber schon erlebt, dass dann auch Agenturen, die vielleicht mal ein bisschen polarisiert haben, dann zu einem späteren Zeitpunkt engagiert wurden, wo dann irgendwie im Unternehmen die Zeit reif war oder Leute, die eben nicht so toll fanden, nicht mehr in der Verantwortung waren.
Wie bekomme ich es denn hin auf dieser persönlichen Ebene? Wir unterhalten uns immer nicht drüber, ob das Ganze digital oder live stattfindet. Das wäre nochmal ein weiterer Schritt. Wie bekomme ich es denn hin, dass ich dort es allen recht mache, indem ich versuche, mit allen irgendwie, sei es auch nur nonverbal, in Dialog zu treten? Oder was sind da so deine Vorschläge?
Ja, ich muss halt mit allen irgendwie eine Ebene finden. Also nicht nur nonverbal, sondern auch verbal. Und das ist ja die Herausforderung, haben wir ja eingangs gesagt, du hast halt ganz unterschiedliche Leute, auch mit einem unterschiedlichen Wissensstand zu Marketing. Aber nichtsdestotrotz sind sie wichtig für die Entscheidung. Also nehmen wir vielleicht mal den Vertriebler oder so, der sich jetzt vielleicht auch nicht irgendwie auskennt in Customer Journey Management und Touchpoint Strategies und was auch immer, ja. Und sondern der irgendwie ganz handfest wissen will, wie schaut denn jetzt hier meine Verpackung aus, ja, die ich am POS platziere oder so. Oder wie schaut meine E-Commerce Strategy aus? Und deshalb muss ich natürlich verschiedene Sprachen sprechen. Und je mehr Sprachen ich spreche, desto besser, ja. Und je vielleicht auch empathischer ich dann irgendwie bin und die Leute eben auch mitnehmen kann. Weil das ist, glaube ich, ein wirklich schwieriges Ding, wenn du die Leute in so einem Team konstant überforderst. Und das passiert auch relativ schnell, ne? Also man möchte natürlich eine Agentur engagieren, die einerseits wirklich ein sehr tiefes Know-how hat, die andererseits sich aber auch fokussieren kann und die es einfach rüberbringen kann.
Klar. Du auf der einen Seite sagst, dass die Leute in vielen Bereichen, in vielen Teilbereichen nicht zu Hause sind. Muss ich denen also da nochmal versuchen, das kleine Einmaleins in einer Sprache beizubringen, die in einer leicht verständlichen Sprache beizubringen, muss aber gleichzeitig auch mal ein paar Fachwörter einbauen, damit die wissen, ich bin kompetent. Habe ich das also mit meinen Worten
richtig verstanden? Das hast du schön wiedergegeben. Das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist, sag mal, wenn man ein bisschen verkäuferisches Talent hat, dann ist es auf jeden Fall machbar. Ja?
Gibt es denn in solchen unterschiedlichen Teams, und da muss ich noch nicht mal gendern, den Big Boss, der oder die am Ende des Tages entscheidet, oder ist es meistens ein kollektiver Entscheidungsprozess?
Naja, es ist ein kollektiver Entscheidungsprozess, aber natürlich gibt es da auch KOLs, Key Opinion LeaderInnen, ja, und es gibt Leute, die mehr Einfluss nehmen und weniger Einfluss nehmen. Und die Leute, die viel Einfluss nehmen, übernehmen auch meistens viel Verantwortung. Und das muss sich nicht unbedingt an die Hierarchieebene gebunden sein. Ich habe das auch schon erlebt, dass gerade höhere Hierarchieebenen gerne auch Dinge delegieren, weil sie eben ja sich auch ein bisschen frei machen wollen von Verantwortung, falls es dann doch irgendwie im täglichen Doing irgendwie nicht funktioniert oder so.
Lass doch mal kurz einen Gang zurückschalten und nochmal, du hast eben auch das Briefing abgestellt, dazu nochmal eine Frage bitte stellen. Macht es aus Agentursicht Sinn, aus deiner Wahrnehmung, diese Briefing-Aspekte nochmal zu hinterfragen und vielleicht diese Fragen auch in einem Schulterblick oder wo auch immer zu stellen? Oder soll man aus deiner Sicht, auch wenn es dort, ich nenne es jetzt mal, Widersprüche gibt, die nicht unbedingt diskutieren. Was wäre da dein Ratschlag?
Also ich würde Fragen immer stellen, wenn sie mir auf der Zunge liegen. Ich persönlich, aber ich würde es auch jeder Agentur empfehlen, weil das dient dem besseren Verständnis. Also es ist absolut legitim. Und ich würde sogar einen Schritt weitergehen, auch mal was zu hinterfragen, so nach dem Motto, ist es jetzt nicht ein bisschen viel, was ihr hier verlangt oder so?
Machen das Agenturen ausreichend?
Da trennt sich auch so ein bisschen so, das hat auch ein bisschen was so mit Mindset zu tun. Weil wenn du Fragen stellst, dann bekommst du auch Antworten. Und dann kommst du in eine Diskussion und das kostet dich ja auch Zeit. Ich würde es jetzt einfach mal auf die Zeit schieben und nicht auf die Intelligenz der Akteure, sondern wirklich tatsächlich, wie viel Zeit haben die überhaupt zu diskutieren mit dir? Und wenn du eben nicht die Zeit hast, dann lässt du es vielleicht halt eben auch und sagst, komm, jetzt mach ich mal schnell, ne? Jetzt stelle ich nicht groß Fragen, jetzt mache ich es einfach.
Ein beliebtes Vorurteil.
Vielleicht darf ich da noch mal kurz was zu sagen, weil das auch in unserem Buch hatten wir verschiedene Interviewpartner aus Unternehmen und auch von Agenturseite. Und da hat einer der Interviewpartner das auch gesagt von Unternehmensseite und hat gesagt, ich will, kann es jetzt nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber er hat gesagt, ich will, dass Agenturen positiv unbequem sind. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also nur ein Ja-Sager, da kann ich mein Zeug auch irgendwie, sag ich mal, nach Indien schicken. Ja.
Aber wie kann denn eine solche gemeinsame Präsentation dann in der Tat aussehen? Weil ich muss ja in der Tat rüberbringen, dass ich auf der einen Seite jemanden habe, der so die Gesamtverantwortung trägt. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch darstellen, dass dieser Mensch bereit ist, bestimmte Dinge zu delegieren und sich eben nicht in jede, um mal deinen Begriff von eben aufzugreifen, in jede Reinzeichnung einzumischen, ja, unabhängig davon, ob es die noch gibt. Hast du da eine Idee? Sind dir da bestimmte Dinge positiv wie negativ in Erinnerung geblieben?
Einmal völliges Chaos ist negativ, ja. Also wenn du das Gefühl hast, da ist gar keine Koordination, ja, also sozusagen komplette Anarchie ist irgendwie schwierig. Nein, aber ein bisschen Chaos gibt es schon. Also Chaos habe ich schon erlebt. Okay. Und das andere ist natürlich, das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, wenn es dann irgendwie so generalstabsmäßig durchchoreografiert ist, dann fehlt mir da irgendwie auch die Authentizität. Also ich glaube, da ist der Weg der Mitte ein guter.
Ja. Also ein choreografiertes Chaos.
So, ja, vielleicht, ja. Also sag ich mal, eine Choreografie für Individualisten, vielleicht so.
Wie würdest du denn in so einer Situation mit Kunden umgehen, die irgendwie so das Briefing haben, wir sagen gar nichts, wir verziehen auch keine Miene, sondern die vielleicht noch nicht mal sich Notizen machen, wo man irgendwie so das Gefühl hat, wie in digitalen Zeiten, man redet gegen eine Wand an?
Nee, das ist nicht wertschätzend, das ist nicht nett. Das machen natürlich manche, weil sie eben glauben, dass sie sonst damit Agenturen auf die falsche Fährte bringen, mit so einem unmittelbaren, spontanen Feedback. Ja, sie haben also eben Angst. Sie wollen auch eine Chancengleichheit um jeden Preis wahren. Ich halte es aber auch nicht für gut, weil wir wollen ja eigentlich on Eye-Level sein. Und wir müssen uns ja auch mal ein bisschen was von uns als Kunden preisgeben, um auch der Agentur vielleicht die Chance zu geben, mal zu reflektieren, wollen wir überhaupt mit denen zusammenarbeiten. Ja, also natürlich kaufen wir Leistung von der Agentur ein, aber wir selber müssen uns doch auch verkaufen und wir müssen ja auch inspirierend sein. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das kannst du nicht, wenn du nicht irgendwie auch mal dich spontan äußerst. Ich glaube, es ist wichtig dann in einem zweiten Schritt schon und gerade wenn ich jetzt sehr diverse Einkaufsgremien habe, dass ich dann irgendwie konsolidiertes Feedback gebe, dass ich dann Meinungen zusammenfasse zu einer Unternehmensmeinung. Das ist schon wichtig, aber meine spontane Äußerung muss einfach möglich sein. Die ist natürlich in so einem Meeting schon aus den Gesichtern ablesbar. Ja, wenn du da wirklich sitzt und die Leute face to face siehst, dann ist sie irgendwie spürbar und wahrnehmbar.
Bleiben wir bei der letzten Frage nochmal beim Thema Feedback. Ich finde ja, dass jede Agentur das Recht hat, nochmal ein Feedback zu bekommen, wie sie denn angekommen sind. Ich verstehe, dass man dann noch weniger Zeit hat, weil man dann mit der neuen Agentur beschäftigt ist und das irgendwie ins Rollen bringen will und muss. Wie stark und wie dezidiert würdest du als Agentur auf ein Feedback, ich sage jetzt mal so harsch, pochen? Oder kriegt man das?
Würde ich schon machen, weil, weißt du, es ist doch eigentlich alles ein Lernprozess und ich kann mich ja nicht irgendwie ändern und verbessern. Gut, jeder Kunde ist auch anders. Also ich muss dann dieses schon als ein Feedback gewichten eines individuellen Kunden. Aber ich muss ja schon verstehen, wo sind meine Stärken und Schwächen und wie kann ich beim nächsten Mal was neu machen? Ich würde darauf schon pochen. Ich meine, üblicherweise in Recruiting-Prozessen und sowas dürfen wir auch nicht mehr sagen, warum wir einen Kandidaten abgelehnt haben. Aber ich glaube, diese Freiheit sollten wir uns schon nehmen, dass wir auch mal erklären, woran hat es denn jetzt gelegen letztlich. Ja.
Okay. Ja. Miriam, ich bedanke mich für deine Insights. Wir haben ja nicht oft Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen, die auf Kundenseite dann auch offen ihre Meinung sagen. Meistens ist es ja so, dass es dann noch politische Rahmenbedingungen gibt, die dies verhindern. Von daher nochmal vielen lieben Dank für deine Offenheit.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.